Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben zu der Veranstaltung der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wir werden heute über die Stellung der Frau im Islam sprechen. Eigentlich, da muss ich mich entschuldigen, sollte ein Mitglied unserer Gemeinde, eine Frau, die Frau Shazia, hier sozusagen als Gast da sein, aber aus organisatorischen ist uns sozusagen ein Malheur passiert, weswegen sie nicht hier sein kann. Stattdessen ist der Theologe und Imam der Ahmadi Muslim Jamaat aus Dresden hier, Herr Ahmad Kamal, und das Gespräch werde ich nun mit ihm führen. Herr Kamal, was für eine Relevanz hat das Thema überhaupt? Weswegen ist dieses Thema Frau im Islam wichtig? Warum sollte sozusagen das angesprochen werden, Ihrer Meinung nach?
Ja, das Thema ist heutzutage, wenn es um den islamischen Diskurs geht, eigentlich allgegenwärtig. Also es gibt kaum mehr Zeitschriften, es gibt kaum mehr öffentliche Debatten um den Islam, in dem eben die Frauenrolle nicht thematisiert wird. Und leider Gottes dadurch, dass gefühlt als Muslim, als Theologe einer islamischen Gemeinschaft, muss ich das sagen, dass sehr oft undifferenziert auch über dieses Thema diskutiert wird und eher die Meinung zur Geltung gebracht wird, dass die Frau, wenn sie nach einer islamischen Art lebt, dazu gehört Keuschheit vor der Ehe, genauso wie es dem Mann auch vorgeschrieben ist, dazu gehört die Schleier, der Kopftuch in einem bestimmten Maße, dazu gehört die Geschlechtertrennung, dass sie durch all diese Elemente pauschal als das unterdrückte Geschlecht dargestellt wird. Und eben um diese Vorurteile oder Annahmen zu widerlegen und auf eine, so wie der Islam und der Koran das gebietet, auf eine schöne Art mit Weisheit sozusagen die Lehre des Islams diesbezüglich an Interessierten zu bringen, sollte der Ansatz sein, und den haben wir innerhalb der Gemeinde, der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, über dieses Thema und anderen Themen des Islam zu sprechen. Und aus diesem Grund haben Sie auch eben schon angekündigt, hätte eigentlich die Frau Shazia Chaudhry, die bundesweit Vorträge zu diesem Thema hält, da sein sollen, aber aus organisatorischen Gründen ist es eben ausgefallen und meine Wenigkeit musste eben einspringen. Also das ist die Wichtigkeit, weshalb dieses Thema eine hohe Relevanz hat.
Und diese Vorurteile, die Sie angesprochen haben, nun kann man ja sehen in der Welt des Islam, wo der Islam vorherrscht, dass diese Vorurteile nun doch tatsächlich in irgendeiner Weise nicht nur Vorurteile sind, sondern in der Tat, dass so tagtäglich uns sozusagen erscheint. Wir sehen das, wie die Frau dort in gewisser Weise unterdrückt wird und ein Second-Class-Citizen, also ein Bürger zweiter Klasse sozusagen ist. Wie entgegnen Sie diesem Vorwurf?
Da muss man ganz klar unterscheiden und man muss das schon mit der Lehre des Islams, die in den entsprechenden Quellen und in zweiter Linie durch den heiligen Propheten Mohammed als Vorbild ausgelebt wurde, reflektieren. Wenn wir das nur in Anbetracht der heutigen miserablen Situation dieser entsprechenden Gesellschaften oder Nationen oder Länder betrachten, dann werden wir auf jeder Ebene, ob es die Frauendebatte ist oder die Frauenrolle oder ist, oder ob es der Frieden ist, ob es die Zwischenmenschlichkeit ist, da von der Ferne betrachtet erscheint es schon durchaus richtig, dass dort eben Dinge falsch laufen. Das muss man eingestehen, man darf das nicht verleugnen. Aber nichtsdestotrotz ist das eben unter diesem Aspekt der Traditionen der jeweiligen Länder, die teilweise vor dem Islam als heidnische Rituale vorgeherrscht haben, betrachten. Und da sozusagen ist die Differenzierung gefragt, was hat denn der Islam in bestimmten zu bestimmten Dingen, die die Frau und den Mann und ihr Zusammenleben und die Gesellschaft, die dadurch entsteht, betrifft, gesagt. Zum Beispiel, wenn wir das Kopftuch nehmen, pauschal, ja, was eigentlich so das gängige Thema ist, wenn es darum geht, dann wird es immer so dargestellt und es erscheint auch so, dass müsste nur die Frau verschleiert oder ihren Kopf bedecken und sie würde dadurch sozusagen in der Teilnahme an der Gesellschaft benachteiligt werden und der Mann dürfe sich aufführen, wie er das wolle. Es ist immer das klassische Beispiel, dass Jungs oder Männer, Jugendliche der muslimischen Elternhäuser feiern gehen dürfen und an all den anderen Sinnlichkeiten quasi der Gesellschaft teilnehmen dürfen und die Schwester oder eben die Frau oder wer auch immer als Jugendliche hätte zu Hause zu bleiben. Und das sind eben falsche Annahmen, dass sie zu Hause zu bleiben hat oder nicht diesen auf eine solche Art und Weise in der Gesellschaft teilnehmen sollte, ist durch den Koran erstmal den Mann auferlegt. Da, wo es um das Kopftuch geht, um die Enthaltsamkeit geht, ist dem Mann erstmal geboten, seine Blicke so niederzuwerfen, dass er nicht von seinen Trieben geleitet, den Begierden nachschaut, ja, und dass er seinen Kopf ebenfalls bedeckt. Das ist auch ein Gebot innerhalb des Islams, ja, dass er auch eine Grundhaltung hat, indem er nicht einladend ist, seine sexuelle Annäherung zu Frauen außerhalb der ehelichen Beziehung stattfinden zu lassen.
Das sind alles. Aber ist das nicht ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen vormodern, ein bisschen rückwärtsgewandt, dass man diese Vorstellung hat von Enthaltsamkeit oder von Keuschheit? Ist das nicht schon längst überholt, diese Art zu denken, dass man sich in der Gesellschaft, ist das nicht auch eine Art von Prüderie und so weiter? Diese ganzen, so wie Sie den Islam beschreiben, wieso sollte man sich diesem unterwerfen? Also diesem der Keuschheit beispielsweise, das, ja, voreheliche oder außereheliche geschlechtliche Beziehungen. Wieso sollte man sich davor überhaupt enthalten?
Es ist eine sehr berechtigte Frage, zumal also wir in einer Gesellschaft leben, in der ein anderes Modell der Denke, der Weltanschauung quasi vorherrscht. Diese Dinge darf man nicht aus dem Kontext der Gesamtlehre, der gesamten Philosophie der islamischen Lehre betrachten. Und vor allem nicht isoliert betrachten von dem Ziel, was das islamische Leben definiert. Und das Ziel im islamischen Leben ist, also die Anschauung auf den Menschen und sein Dasein, ist, dass der Mensch die Schöpfung Gottes ist. Man kann darüber streiten, ob es Gott gibt. Man kann darüber streiten, ob es Sinn macht, an einen Gott zu glauben. Man kann darüber streiten, ob jemand die Gotteserfahrung selber hat. Aber dass Menschen danach handeln, weil sie freiwillig daran glauben, dass der Mensch die Schöpfung Gottes ist und dass eben Gott ein Mitrederecht hat in der Entfaltung seines Lebens. Und das ist die jeweilige Lehre, die die Religionen durch die Propheten als Offenbarung erfahren haben. Deshalb ist auch die Lehre von Jesus Christus, von Moses, von Abraham, von Isaak, von all den Propheten anerkannt im Islam, weil sie zu der jeweiligen Zeit die anerkannte Lehre war. Ich komme jetzt zurück, also ich mache den Bogen jetzt zurück. Und es hat sich über die Lehren sozusagen gehalten, dass der Sinn des menschlichen Lebens darin besteht, das bringt der Islam sehr bestärkt vor, Gott zu dienen und seinen Mitmenschen zu dienen. Und wenn diese beide Rechte gegenüber Gott und Mitmenschen gewahrt werden, mit dem Ziel, dass man Frieden erlebt auf Erden und Frieden erlebt nach dem Tod. Das sind zwei Dinge. Dafür muss ein bestimmter Rahmen auferlegt werden, wie es in allen Belangen im Leben ist. Wenn man bestimmte Ziele verfolgt, dass man auch sich selber kleine Ziele und bestimmte Kompromisse auferlegt, die zu dem Großen und Ganzen führen sollen. Und die dazu führen sollen, dass, und das muss man an dieser Stelle, ich muss das sehr verkürzt immer angehen, im Kontext betrachten, wie die Gesellschaften sich entwickeln. Und mit Sicherheit haben einige von Ihnen auch über das, ein sehr moderner Ansatz, dieses Thema zu behandeln, von Michael Nast, Generation beziehungsunfähig, was sozusagen ungefähr meine Generation heutzutage gut beschreibt, ein nicht-muslimischer Autor, der sicherlich mehrere Dinge ausgesagt hat. Und eine sehr zentrale These von ihm war eben diese, dass wir in der Selbstverwirklichung, die wir uns sozusagen diktieren lassen durch die Geschwindigkeit unserer Zeit, unserer Ära, gar nicht mehr anhalten und bereit sind, gewisse Kompromisse einzugehen, eine Beziehung, die zwischen Mann und Frau oder die unter dem Partner vorherrscht, vordergründig zu erachten. Sie wird immer dem Ziel der Karriere, dem Ziel der Selbstverwirklichung auf unterschiedlicher Ebene nachgestellt. Und das ist das, wo der Islam genau ansetzt und sagt, dass die Familie als Kern, als die Zelle und Grundstein des Großen und Ganzen, der Großen und Ganzen Gesellschaft diejenige ist, die Impulse reinbringen wird in die Gesellschaft. Der Hort der Familie soll sozusagen beibehalten werden, aufrechterhalten werden durch bestimmte Kompromisse, die der Mann eingeht und die die Frau in der Beziehung eingehen.
Sie reden so schön über Freiwilligkeit und dass das alles auf freiwillige Basis passiert. Aber wenn wir in Iran aus dem Flugzeug steigen, dann sehen wir, dass den Frauen das Kopftuch aufgezwungen wird. Wie stehen Sie dazu?
Also Religion ist grundsätzlich in jeglicher Hinsicht und eine freiwillige Angelegenheit. Das heißt, jeder Mensch ist laut dem Islam freigestellt, seinen Lebensweg selber auszusuchen. Wählt jemand eine Religion als seine Weltanschauung aus, so hat er sicherzustellen, dass ihm das gefällt, dass das mit seiner Natur, so wie er seine Natur erfährt, auch einhergeht. Im Islam gibt es den Leitsatz, derjenige, der sein Nafs, also sein Ich verstanden hat, er hat quasi Gott gefunden. Das heißt also, eine Religion darf nichts Auferlegtes sein und kein Gebot der Religion darf von einer außenstehenden Kraft sozusagen aufgezwungen sein. Es muss für sich als Mehrwert gefunden werden und empfunden werden und erlebt werden, und das bezieht sich auf jedwede Gebote und Verbote, die eine Religion vorgibt. Das heißt, man darf natürlich als Individueller entscheiden, wie viel, und das ist ein schwacher Glaube, wie viel man von einer Religion, von der Vorgabe der Religion, die man selbst ausersucht hat, freiwillig für sich übernimmt, umsetzt. Das ist die Angelegenheit zwischen Mensch und Gott. Aber es darf nicht sein, dass Menschen anfangen, das Wort Gottes sich zurechtzulegen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt, die Freiwilligkeit ist immer vorhanden. Wenn jemand Muslim sein möchte, darf er Muslim sein, heißt es im Koran. Lass den glauben, der glauben möchte. Lass den ungläubig sein, der ungläubig sein möchte. Es gibt keinen Zwang in Glaubensfragen. Aber hat man sich einer großen Idee verpflichtet, hat man sich natürlich auch so verpflichtet, dass man das bestmöglich auslebt. Und daher ist es nach wie vor eine freiwillige Entscheidung, wenn eine Frau sich zu Kopftuch bekennt oder eben sich dagegen entscheidet, dass sie weiterhin sich als Muslimin bezeichnen darf, das ist noch gegeben. Wie sie Gott gegenübersteht, darauf kommt es an.
Nun sehen wir aber nicht nur in diesen Ländern dort, aber auch hier in Deutschland, dass beispielsweise jungen Mädchen, so hat es mir eine Lehrerin erzählt, in der Schule das Kopftuch von den Vätern aufgezwungen wird, dass sie beispielsweise abgehalten werden, sich am Schwimmunterricht zu beteiligen. Wie sehen Sie diese gesellschaftliche Beteiligung von Mädchen und Frauen und der Zwang durch die Gesellschaft oder durch die islamische Community, dort sozusagen sich fernzuhalten von gesellschaftlicher Beteiligung?
Ich finde, ein offener Wettstreit der Ideen sollte immer vorhanden sein. Das heißt, dem Vater oder der Mutter oder generell die Erziehung zu Hause ist es auch gewährt, dass sie das Kind in einer bestimmten Richtung lenken, so wie das in allen Häusern, in allen Familien stattfindet. Säkulare Eltern werden natürlich durch ihre Haltung ihre Kinder dementsprechend prägen wie religiöse Eltern. Das sind die Möglichkeiten, die ihnen bis zu einem bestimmten Alter, in dem sie durch ihr eigenes Vorbild, durch den Mehrwert, den sie für ihre eigene Person erzeugen, ihrem Kind beibringen dürfen. Genauso darf natürlich die Gesellschaft, und das tut sie ausgiebig, auch auf muslimische Kinder das Gegenmodell präsentieren. Und die Freiwilligkeit muss enthalten bleiben, dass das Kind bei der Erlangung der Mündigkeit sich natürlich aus meiner Sicht Vertreter einer Religion, jemand, der die Religion praktiziert, hoffentlich sich für den religiösen Weg entscheidet, aber keineswegs gegliedert wird in einer Weise, wenn er sich für den religiösen Weg in dieser Intensität nicht entscheidet, als etwas ein minderwertiger Mensch. Und deshalb ist, glaube ich, sollte auch von der anderen Seite, also von der Seite von den Verfechtern jener, die sagen, dass Mädchen und Jungs, egal bis zu welchem Alter, auch wenn die sexuellen Reize sozusagen das Triebhafte in den Menschen so sehr auslösen, dass bestimmte Entscheidungen und die eigene Mündigkeit eigentlich darunter leidet, dass auch sie Nachsicht haben sollten, dass die Freiwilligkeit, wenn jemand zu einem bestimmten Alter sich dagegen entscheidet, also gegen gemischten Schwimmunterricht, dass auch diese Chance nach wie vor gegeben sein sollte. Das ist sozusagen die Basis der Freiwilligkeit.
Sie sprechen von Reizen und Sie sprechen von Trieben. Nun unterscheidet sich ja der Mensch vom Tier in gewisser Weise auch dadurch, dass er seine Triebe im Zaum halten kann. Glauben Sie nicht, dass Männer und Frauen, die aufgeklärt sind, nicht sich ihren Trieben hingeben können, also dass sie in der Lage sind, sich im Zaum zu halten, dass man diese Geschlechtertrennung also nicht bräuchte?
Ich finde, genau da liegt auch die Problematik, dass wir in der heutigen Zeit immer die Aufklärung, die Vernunft als etwas der Religion im Widerspruch Stehendes darstellen. Das heißt also, dass, wenn ich jetzt hier eine Mütze trage oder meine Frau ein Kopftuch trägt, sind wir per se pauschal nicht aufgeklärt und würden eben nicht fähig sein, in der Gesellschaft jene Dinge zu vollbringen, die eben einen anderen Weg auserwählt haben. Ich erinnere mich, vor 2 Stunden hatten wir an unserem Stand, Verlag der Islam, ein Gespräch mit einer älteren Dame, einer ehemaligen Lehrerin, eine sehr, sehr freundliche Dame, die etwas sozusagen instinktiv gesagt hat, was wiederum so dieser pauschalen Betrachtung und Ansätzen Ansätze unterstrichen hat. Und zwar hat sie gesagt, ja, also ich nehme mir mal einige Broschüren, also die 2, die ich in der Hand habe zum Beispiel, die die Frauenthematik behandeln, mit, denn ich kenne ja eine Muslima und sie trägt auch ein Kopftuch. War ich sehr erfreut darüber, also dass sie sich weiterbilden möchte. Ihre nächste Aussage war, sie ist meine Arzthelferin und sie kann am besten spritzen. Und das ist immer angenehm, wenn sie sozusagen mich behandelt. Habe ich mich noch mehr gefreut. Aber als sie dann angefangen hat, dann doch über diese Unterdrückung zu sprechen, die sie immer noch damit verbindet, habe ich sie gefragt, sie haben doch eben gerade selber gesagt, dass die Frau auch mit ihrem Kopftuch befähigt war, Dinge besser zu machen, die andere Frauen ohne Kopftuch nicht so gut gemacht haben. Das kann natürlich auch in jeder Situation andersherum sein. Das heißt, dass das Kopftuch per se in der Darlegung, in der Erfahrung des Praktischen überhaupt kein Hindernis darstellt, auf keiner Ebene, das muss akzeptiert werden. Und wenn das akzeptiert wird, dann wird man auch mehr in der Gesellschaft erkennen, wie Frauen unter der Schleier ihre Freiheit erleben.
Vielen Dank. Ich würde nun den Zuhörern die Möglichkeit geben, wenn sie möchten, Fragen zu stellen. Wenn wir dazu ein Mikrofon hätten.
Hallo. Danke. Also, wenn ich mir das so anhöre, dann hört sich das... Ich habe hier so ein bisschen rumgeguckt halt bei diesen ganzen Ständen, auch bei den Christen. Und eigentlich hört sich das konzeptionell genauso an wie bei den Christen, also bei den konservativen Christen. Also halt klare Geschlechterrollen als Orientierung. Und halt dann das, was halt so in der Bibel steht oder was halt dann auch im Islam steht. Ne? Also es gibt halt keine Abweichung, obwohl eigentlich du gesagt hast, dass dieses Jal oder das Ich, der das Ich gefunden hat, ist eigentlich schon bei Gott, hast du gesagt. Wenn jetzt aber jemand halt sein Ich gefunden hat und entdeckt, dass er homosexuell ist, dann kann er... Also eigentlich ist er ja dann bei Gott, wenn er das für sich festgestellt hat. Aber dann sagt der Islam wieder, nee, geht nicht. Und das sagen ja auch die Christen hier. Also das ist ja wirklich kein Islam, immanentes Ding. Das ist ja bei den Konservativen halt so.
Also sie wollen auf die Homosexualität jetzt...
Homosexualität oder halt dieser Aussage. Transgender halt. Es gibt ja auch Leute halt, die sich einen falschen Körper halt wiederfinden. Und Richtig. Halt sowas ist
schon immer interessant. Ja, also... Der Leitsatz, wenn jemand sein Ich findet, zu Gott findet, ist die Grundlage. Der Weg zu Gott ist unendlich. Das heißt, so jeder Mensch, also der Islam sagt, oder die Religion, wie Sie auch gerade die Parallele hergestellt haben, dass alle Religionen die gleichen Ansätze haben, im Grunde genommen gleichermaßen aufgestellt sind, es ist völlig, völlig richtig erkannt. Es geht darum, dass das Finden des Ich sozusagen einen Weg anstößt, den man geht. Und Gott wird einem richten, und das sagen auch alle Religionen vor, nach den Absichten der Taten. Das heißt, wenn ich mein Ich entsprechend einer bestimmtermaßen gefunden habe und ich bin fest davon überzeugt, ohne dass ich mir sozusagen mich habe beeinflussen lassen und das ist mein eigenes Wahres, dann brauche ich, so sagt Gott immer wieder über diese Ansätze, dann brauchen diejenigen, die das gefunden haben, überhaupt keinen Kummer oder Angst haben, wenn sie vor ihm treten werden. Weil letztendlich geht es darum. Letztendlich geht es nicht darum, dass ob ich sozusagen in meinem Dasein eine Anerkennung von ihm bekomme oder von ihnen bekomme. Es geht darum, ob ich mit mir selber im Klaren bin. Und wenn sie sich selber mit ihnen im Klaren sind und das sozusagen in dem Großen und Ganzen im Leben sich vereinbaren lässt, wenn homosexuelles Leben sich auch überdimensional betrachtet mit dem, was der Werdegang der Natur ist, sich übereinstimmen lässt, und wenn dort das Ich keinen Widerspruch in sich findet, ganz kurz nur der letzte Satz, dann haben sie tatsächlich ihr Ich gefunden und dann sind sie als Ich sozusagen Gott gegenüber in direkter Verbindung. Da habe ich nicht zwischenzufunken, aber werde immer für die Idee, die ich als die beste Idee erachte, für das Zwischenmenschliche, für das Gefüge der Menschheit, immer werben, genauso wie auch sie sozusagen die Möglichkeit haben sollten, für ihre Weltanschauung zu werben.
Das ist aber halt auch wieder, also das erinnert mich auch wieder an diese ganzen konservativen christlichen Stände hier mit ihren seltsamen Sexualmoral Sachen halt. Also es ist halt so, ne? Also eigentlich sprechen alle von Liebe, und wenn man halt Liebe spürt, dann ist es ja völlig egal halt, ob der jetzt halt einen Pimmel hat oder halt Brüste, ne? Und dann sagt man aber wieder halt, nee, aber das geht halt nicht, weil es widerspricht der Natur. Oder halt, man sagt halt, man schiebt das dann wieder auf die Gesellschaft. Ja, unsere Kinder werden sexualisiert, unsere Kinder werden halt zu Homosexuellen erzogen. Das ist doch alles Quatsch. Also das ist doch, es gibt doch einfach was, wo ich sagen kann, okay, das ist richtig. Wenn ich jemanden liebe, ist das richtig. Und dann habe ich mich gefunden, weil ich halt auch mich durch den anderen gefunden habe.
Also... Sie haben das jetzt auf die Kinder bezogen, dann möchte ich das auch, dass die Kinder quasi durch diese Auseinandersetzung mit der Sexualität komische Dinge erzählt bekommen. Ich würde sagen, würde das außerhalb dieser Leitlinien, die nicht nur der Islam für sich beansprucht, den Menschen vorzubringen, sondern jede Religion, wie Sie schon sagen, aber auch außerhalb der Religion durchaus diese Prinzipien aufrechterhalten sind, ja? Dass diese zügellose Liberalität sozusagen nicht sein sollte, dass man sich sozusagen gewissen Prinzipien unterordnen sollte. Das hat doch schon, beweist doch ihren Mehrwert, wenn eben in den Gesellschaften, die diesen Prinzipien sich einordnen, den Kompromiss eingehen, die pure Lust sozusagen erstmal nicht erleben, aber dafür geregeltes Leben haben. Ganz kurz, weil wir haben bestimmte Dinge angesprochen. Ich frage mich, in Gesellschaften, wo eben mit der Religion so umgegangen wird, als wäre sie überholt, wieso es kein anderer Impuls schafft, dass nicht jährlich über 33, 35, 38% der Ehen kaputt gehen. Dass wir nach wie vor über 20% alleinerziehende Mütter haben, die überhaupt, egal wie stark der soziale Staat sich aufstellt, überhaupt keine Sicherheit haben für die Erziehung ihres dagelassenen Kindes. Wo hätte eigentlich der andere Partner, hätte er sich vertraglich, auch wenn es sich jeglicher romantischen Vorstellung einer Ehe entbehrt, trotzdem hätte es da sein können und für das Kind gerade stehen können. Diese Probleme in der Gesellschaft können wir nicht gelöst bekommen, indem wir nur auf das Ausweiten des sozialen Staats setzen, aber immer wieder sozusagen vernachlässigen, wo das Problem im Ursprung liegt. Ja, das wäre... Danke für Ihre...
Sie sind ja ziemlich umfangreich auf das Thema Kopftuch eingegangen. Ich habe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.